Spirit Online Podcast. Für Sie vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vor den Endgeräten. Wir reden heute über Weltpolitik. Wir reden heute über die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir reden darüber, dass der neue Präsident Biden jetzt heute, hier und heute 100 Tage im Amt ist. Und wir werden diese Epoche, diese 100 Tage, diese Schonfrist, wie sie im Allgemeinen gilt, werden wir ein wenig analysieren und werden mal sehen, was in diesen 100 Tagen alles passiert ist und was in Zukunft noch zu erwarten ist. Und dazu habe ich unsere Andrea Riemer hier vor der Kamera beziehungsweise vor dem Mikrofon. Die Andrea ist Expertin für den Bereich Astrologie und auch für den Bereich der amerikanischen Gesellschaft. Und liebe Andrea, ich freue mich, dass du heute da bist. Und ich bin schon ganz gespannt, was 100 Tage Biden aus deiner Sicht bedeuten, beziehungsweise aus der Sicht der Spiritualität und aus der Sicht der Astrologie und auch aus der wirtschaftlichen Sicht und auch aus der Sicht der Medien und so weiter und so weiter und so weiter. Liebe Andrea, das Wort geht an dich. 100 Tage Biden. Wir freuen uns, was du uns zu erzählen hast.
Ja, herzlichen Dank, Andreas, für die Einladung. Auch ein herzliches Grüß Gott an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit den USA. Und jeder neue amerikanische Präsident ist natürlich auch eine neue Herausforderung für die, die ihn beobachten. Und wie du schon richtig in der Anmoderation gesagt hast, heute Freitag, 30.04., Tag der Aufnahme, ist er genau 100 Tage im Amt. Und dazu hat er auf Einladung der House-Speakerin Nancy Pelosi in der Nacht von 28. auf 29. April vor beiden Kammern des Kongresses eine Rede gehalten. Mhm. Das ist üblich, das ist nicht das State of the Union, das ist was anderes, sondern das war einfach die Rede, um einmal über die ersten 100 Tage, wie du so schön sagst, die Schonfrist, einmal Rechenschaft abzulegen. Und was man sagen kann, ist, es war ein fulminanter Auftritt. Mhm. Against all odds, gegen alle Erwartungen, es war ein fulminanter Auftritt. Mhm. Er hat alle Themen, die momentan brennen in den USA, und zwar primär Innenpolitik, angesprochen. Mhm. Man ist fast bei Biden, da muss man mal aufpassen, versucht zu sagen, er war charismatisch in seiner in seinem Auftritt. Es war eine seiner besten Reden überhaupt. Mhm. Und er hat auch gesagt, ich komme heute, um mit euch über Krisen und über Chancen zu reden, über die Nation wieder aufrichten, über Demokratie wieder sozusagen in die Gänge zu bringen und um die Zukunft Amerikas zu gewinnen. Jetzt könnte man sagen, naja gut, das sagt bald jeder amerikanische Präsident in solchen staatstragenden Reden. Das ist bei Biden aber nicht so, weil der kein ganz so großer Redner ist. Hm. Und das war schon einmal eines, und es werden einige Punkte in der Analyse kommen, wo wir das so nicht erwartet haben. Mhm. Also was ich tue für unsere Hörerinnen und Hörer ist, ich lege die Situation dar, wie wir sie aus offenen Quellen haben. Mhm. Ja? Und ich möchte das Spirituelle im Anschluss danach kommentieren. Ich will es nicht vermischen, weil da kriegt man Aussagen raus, die dann, das ist nicht meine Sache. Also so mache ich es nicht. Aber man erkennt, wenn man sozusagen die Sachinformation gehört hat, die kommentierte, was fast zwangsläufig sich spirituell tun muss. Mhm. Und je mehr man das analysiert, umso zwingender wird es fast. Mhm. Und dann kriegt man eine einigermaßen saubere, ein sauberes Bild. Die Rede und sämtliche Aktivitäten von beiden waren in den ersten 3 Monaten jetzt über den Daumen gepeilt primär innenpolitisch. Mhm. Das musste auch so sein. Ja? Also der hat in einem Akkordtempo am Tag seiner Angelobung am 20. Januar begonnen, seine angekündigten Reformen umzusetzen. Und zwar nicht nur in der Wirtschaft und Außenpolitik, komme ich dann noch, schafft er Veränderung, sondern er macht etwas, was, ich würde mal sagen, seit mindestens 30 Jahren keinem Präsidenten geglückt ist. Er schafft es mit seiner versöhnlichen Art und seiner Persönlichkeit, und über die sage ich dann auch noch was, das zutiefst gespaltene Land zu einen. Er macht die ersten ganz wichtigen Schritte. Ja? Und das war ja einer seiner Hauptansprüche. Und da ist er wirklich, ich möchte fast sagen, gnadenlos im positiven Sinn dran. Und er hat auch durchaus, wenn man so lesen will in der Rede, er ist im Übrigen Katholik, ist sehr gläubig, hat NATO-Erfahrung hinter sich. Also der Mann hat einiges mitgemacht von seinen Familiendramen, erste Frau bei Unfall verstorben, ein Sohn sehr jung verstorben. Ganz abgesehen, er sagt da, ja, Amerika ist in Bewegung, ist wieder in Bewegung. Ja. Wir drehen Gefahren in Möglichkeiten, Krisen in Chancen, ja, Rückschläge in Stärken. Ja. Und er sagt, wir wissen alle, dass man stürzen kann und niederfallen kann, aber Amerikaner stehen immer wieder auf. Ja. Ja. Und er sagt, wir wählen die Hoffnung und nicht die Angst, die Wahrheit und nicht die Lüge. The light over darkness. Das sind ganz interessante Worte, wenn man die mal spirituell lesen will. Ja? Mhm. Und also das Thema Heilung, vor allem Heilung dieser unglaublichen sozialen und gesellschaftlichen Gegensätze, ist das Thema schlechthin. Das ist sozusagen die dicke, fette, rote Überschrift über allem, was er tut. Und wenn man jetzt so ins Operative hineinschaut, was ist ihm denn geglückt in den ersten 100 Tagen? Mhm. Ja, sicherlich mal die Impfkampagne. Ich meine, die USA haben über 500.000 Tote, was Corona angeht, und da hat er Vollgas gegeben. Ob er es schaffen wird, die jetzt auftretende Impfmüdigkeit nach der ersten Impfung aufzufangen und die Leute zu motivieren, auch die zweite Impfung zu nehmen, das wird sich zeigen. Was er jedenfalls geschafft hat, war ein unglaubliches Paket durch den Kongress zu bringen, was die Wirtschaft angeht. Und zwar Infrastruktur, Bildung, Familien, Job Creation, Schaffung von Jobs. Die haben 1,3 Millionen Jobs in den 3 Monaten geschaffen. Also das ist schon ganz in der Ordnung. Mhm. Und er hat etwas Sichtbares gemacht, das ist ja auch immer wichtig. Er hat es geschafft, im Kongress die Mehrheit aus Demokraten und Republikanern herzustellen, damit 85% der amerikanischen Haushalte so einen Einmal-Scheck im Umfang von $1.400 bekommen haben. Also das ist schon, ja, der Betrag ist so wichtig wie das Symbol und die Einigung zwischen beiden sehr kontroversen Gruppen im Kongress zu schaffen. Ja, die Börse boomt. Mhm. Also die Nasdaq ist seit seiner Wahl um 20% gestiegen, wobei er da auch in der Rede gesagt hat, ist ja schön und gut Wall Street, aber seid euch eines im Klaren, es ist der Mittelstand, der das Land erschaffen hat und hochhält und nicht die Börse. Und ja, es gibt also Wirtschaftswachstumsprognosen für 2021 von etwa 6,5%. Also das ist sehr ordentlich. Und er hat es geschafft, den linken Flügel in seiner Partei zu befrieden. Das ist ganz wichtig, weil die können sehr unangenehm werden. Mhm. Einerseits durch seine Reaktion auf das Prozessergebnis George Floyd, wo er gesagt hat, es gibt sowas wie einen Rechtsstaat, Leute. Und auch mit dem Thema Mindestlohn. Da sage ich dann noch ein bisschen später was. Und bei dem ganzen Wirtschaftsprogramm, da unterscheidet er sich erheblich von seinen Vorgängern, hat er einen, ja, ungefähr 80% der Investments gehen in nicht verteidigungsrelevante Forschung und Entwicklung. Vor allem in den Klimaschutz, vor allem in die Akkus für die E-Autos und in sogenannte klimaschutzrelevante Forschung. Und das ist also schon ganz bemerkenswert. Also im Grunde hat er einen Traumstart erwischt und er musste dann nicht einmal auf den Donald Trump hinhauen. Den hat er eigentlich durch Schweigen ignoriert. Und auch das ist eine Antwort. Und er ist klar und versöhnlich im Ton. Und wenn man sich anschaut, wo ist er weggestartet? Ja, weil man braucht ja einen Referenzpunkt. Das sind jetzt alles absolute Ergebnisse, die ich so hinstelle. Also erst einmal ist Biden kein Politikneuling. Das heißt, der musste Präsidentschaft wie Trump nicht lernen. Und ich meine, das ist gar nicht böse. Ja, das ist ein Mega-Amt. Und dazu brauchst du sehr viel Politikerfahrung, vor allem um in der Schlangengrube Washington überleben zu können.
Okay.
Und was er gemacht hat, war während des Wahlkampfs und auch bei seiner Antrittsrede, es ging um Versöhnung und um Heilung. Und ums klar machen, dass der Staat nicht irgendetwas ist, was man sich halt so aus den Fingern saugt und was super lästig ist, sondern der Staat ist ein Konstrukt an Regeln, die Gesellschaften machen, damit ohne dass sie sich die Köpfe klopfen, halbwegs friedlich zusammenleben. Und es gibt sowas wie Recht und wie Gerechtigkeit. Und da muss man halt wissen, die Amerikanerinnen und Amerikaner haben zum Staat ein völlig anderes Verhältnis als wir Europäer.
Okay.
Für Amerikanerinnen und Amerikaner ist der Staat ein notwendiges Übel. Und während wir Vater Staat haben und es gibt uns Sicherheit und hilft uns, wenn man mal in Not gerät, man fällt nicht gleich komplett durch den Rost, ist es noch aus der Reagan-Ära, also Ende 1980er Jahre so, Minimum an Staat. Minimum. Der Staat hat beim Bürger nichts verloren.
Okay.
Und es ist fast eine gewisse Staatsfeindlichkeit, vor allem bei republikanischen Präsidenten. Aber weder Clinton in seinen beiden 8 Jahren, noch Obama in seinen beiden 8 Jahren haben das maßgeblich geändert. Die haben da nicht irgendwie großartig herumgeschoben. Und die haben den republikanischen Föderalismus, der ja sehr ausgeprägt ist in den USA, einfach weiterlaufen lassen. Ja. Und man muss sich vorstellen, die USA haben 330 Millionen Einwohner. Das ist ja nicht irgendwie, ohne dass das jetzt eine Wertung ist, San Marino oder Liechtenstein. Ja. Die sind auch ziemlich räumlich verstreut. Es gibt ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen ethnischen Wurzeln. Und was Biden eben gemacht hat, ist, er hat kleine Schritte gemacht. Er hat nicht experimentiert, aber was er gemacht hat, war kompetent. Ja, man hat auch nicht erwartet von ihm, dass er super ambitioniert ist. Ja? Vielleicht auch so ein bisschen, naja, nach den 4 verrückten Jahren mit Trump ist ganz gut, wenn er mal ein normaler Präsident ist, der halt seinen Job macht. Dass der aber so Gas gibt und seine Versprechen einlöst, das hat eben keiner erwartet. Und man darf ja auch nicht vergessen, Biden ist der älteste Präsident aller Zeiten in einem total historischen Moment. Ja, also er ist 78. Ich meine, auch der Ronald Reagan war kein Jüngling, auch Trump war kein Jüngling mehr. Aber es sind halt die ganzen Themen, die er halt vor sich hat. Und das ist aber auch ein Moment, wo du entschlossen handeln musst, ja, wo du große Reformen durchbringen kannst. Und dieses Momentum, diesen Kairos, ja, hat Biden mit seinem Team erfasst. Und er geht im Kurswechsel radikaler, als man es ihm zugetraut hat. Ja. Und das heißt, da ist niemand mehr nur auf Nummer sicher gehen, Weil da wird er die Spaltung im Land nicht lösen. Da wird er die Brücke nicht bauen. Ja? Und wir reden über eine Spaltung, die zurückgeht bis in die 1850er Jahre, bis zum Bürgerkrieg. Ja? Also das ist... Es ist ja auch interessant, ich werde es dann bei den energetischen Ausführungen auch nochmal erwähnen. Ja? Also was er macht, ist einfach Vertrauen in demokratische Institutionen wiederherstellen und das große Projekt der amerikanischen Bürger, die Chancengleichheit zu pushen. Ja? Und der weiß, das ist ein kritischer Moment. Das, ich glaube, dessen ist er sich mit seinem Team bewusst. Ja? Es ist sozusagen, ja, er hat sich da gut reingefügt und führt das Schiff USA, steuert es mit kraftvoller, teilweise instinktiver, emotionaler Art, aber der weiß, was er tut. Er weiß, was er tut. Und wenn man sich die Wirtschaft anschaut, ich meine, es ist ja evident, da braucht man nicht herumdeuteln. Die Wirtschaftsmacht der USA ist zurückgegangen. Mhm. Und zwar nicht nur in Zahlen, sondern man muss das anders verstehen. Eine potente Wirtschaftsmacht ist die Voraussetzung, das ist das Fundament, um Macht in internationalen Beziehungen auszuüben. Und zwar nicht Macht zur Manipulation, sondern Gestaltungsmacht. Mhm. Ja? Und da ist der globale Einfluss der USA zurückgegangen. Mhm. Ja? Damit gehen aber auch machbare politische Optionen zurück.
Okay. Ja?
Und wenn man sich sein Wirtschafts- und Bildungsprogramm anschaut, Bildung ist in den USA auch ein ganz heißes Thema. Ja? Dann ist es so eine Mischung aus Direktinvestitionsförderung, Steuernachlässe, Konzernsteuer, Reichenbesteuerung, Sorgen für Steuergerechtigkeit und dann der Mindestlohn. Das ist für uns Europäer eigentlich kein wirklicher Diskussionspunkt. In den USA ist das eine Riesensensation, dass vor allem Menschen im Servicebereich, und da gibt es ganz, ganz viele, einen Mindestlohn von $15 pro Stunde bekommen.
Okay.
Und er ist mit gutem Beispiel vorangegangen und gesagt, alle Leute, alle Menschen, die für Regierungsbereiche arbeiten, ja, das sind ganz banal die Chauffeure, das sind die Botendienste, das sind die Putzkräfte, die Reinigungskräfte, und da gibt es viele mehr, die Leute in den Kantinen, die kochen und, die kriegen alle umgehend diesen Mindestlohn von $15 pro Stunde. Das heißt, er macht Führung durch Vorbild, wenn man so will. Was auch super spannend ist, weil das halt ganz stark an den New Deal von Roosevelt in den 1930er Jahren erinnert, ist das Infrastrukturprogramm.
Okay.
Also die amerikanische Infrastruktur, Stromleitungen, Brücken, Straßen, Eisenbahnschienen sind zum Teil apokalyptisch schlecht. Warum? Jeder Präsident macht in Infrastruktur, kaum einer macht's, weil das Geld dann doch nicht da ist. Und irgendwie geht's ja dann doch. Jetzt geht's aber irgendwie dann deshalb nicht mehr, weil nach 80 Jahren Stromleitungen erneuert gehören, Brücken erneuert gehören, Straßen erneuert gehören, weil die E-Mobilität gefördert wird. Infrastruktur und Klimapolitik sind ganz eng miteinander verwoben. Es sollen 500.000 Ladestationen in den USA aufgebaut werden. Dazu brauchst du aber die passenden Stromleitungen, nicht die schwachen Stromleitungen, die gängig sind. Ja. Ja. Also da ist richtig viel Masse und Substanz auch da. Und wenn er da investiert, dann könnte es ihm gelingen, da eine echte Welle loszutreten, weil das Land ist modernisierungspflichtig, möchte ich fast sagen. Mhm. Und der spricht ja auch von einer Mobilisierung staatlicher Investitionen, wie es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat. Ich meine, wie es seit der Zwischenkriegszeit nicht mehr war. Mhm. Ja. Also im Grunde ist es ein typisch demokratisches Programm, also von den Demokraten initiiert. Muss man schauen, ob er im Kongress, weil der sitzt ja auf der Kohle, da die Mehrheiten kriegt, weil das heißt nicht, wenn ein demokratischer Präsident die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses hat, dass er notwendigerweise gezwungen die Zustimmung kriegt. Weil für manche Dinge braucht er 2/3 Mehrheit. Das heißt, er muss noch 10, 12 Republikaner überzeugen, damit zu tun. Und das muss man sehen, wie es ihm gelingt. Und da muss man auch Zuversicht haben und optimistisch sein. Aber es ist Zeitdruck da, weil er weiß genau, im Herbst 2022 sind die Midterms. Da wird ein Teil Repräsentantenhaus und Senat turnusmäßig wiedergewählt. Mhm. Und im Senat ist pari zurzeit 50-50 mit den Senatoren. Und den Ausschlag gibt die Vizepräsidentin als Senatsvorsitzende. Die ist das Zünglein an der Waage. Und die ist halt jetzt demokratisch. Ja, aber wenn einer runterfällt, nutzt die ganze Kamala Harris nichts mehr. Das heißt, der weiß genau, da muss er voll Gas geben. Der muss schauen, dass er da, man nennt das working on both sides of the aisle. Also, es gibt ja diesen Durchgang beim Senat, wo man zum Rostrum, also zur Rednertribüne geht. Und da sind auf der einen Seite die Demokraten, auf der anderen die Republikaner und ein paar Unabhängige noch. Und das ist Knochenarbeit, dass er da sozusagen die Menge hinter sich hat. Was er noch gemacht hat, war das Thema Waffenrestriktionen in Angriff zu nehmen. Also es ist ja ein geschriebenes Gesetz in der Verfassung im Übrigen sogar, dass jeder Amerikaner das Recht hat, Waffen zu tragen. Es gibt aber im Monat zwischen 50 und 70 Schießereien mit Toten. Okay. Also gewaltig. Und was so normalerweise musst du einen Ausweis zeigen und quasi, bei uns nennt man es einen Strafregisterauszug, aber für die sogenannten Ghost Kids, also Kit, ja, die sind so selber gebastelte Waffen, teilweise aus einem 3D-Drucker, da kannst du die Teile völlig frei und ohne Legitimation kaufen, die sind zu einem Riesenproblem geworden. Und nachdem er gewusst hat, naja, über den Kongress wird er da sich die Zähne ausbeißen, so wie der Obama, hat er eine Executive Order ausgegeben. Das ist ein präsidentielles Dekret, das ist ein Rechtsmittel, das er hat, um diese Ghost Kids zu verbieten. Und das ist eine starke Ansage, in welche Richtung es geht. Ja, und ein Punkt noch, das Thema Migration. Da hat er nicht so ein ganz glückliches Händchen gehabt. Weil er da die Begrenzung von 15.000 Zuwanderern pro Jahr von Trump übernommen hat. Und just wie er das bekannt gegeben hat, ein oder zwei Tage später, haben Schlepper über den, also das heißt die Mauer, the wall, das ist aber ein Metall, wie soll ich sagen, ein Metallzaun, 6 bis 7 Meter hoch, haben Schlepper in der Nacht kleine Kinder, 2 und 3 Jahre, einfach oben drüber geworfen, okay, auf die amerikanische Seite. Und die haben das überlebt, die zwei. Und das Ganze ist mit Nachtsichtkameras gefilmt worden. Und das ist natürlich soziale Medien sofort viral gegangen. Das Zweite, was war, dass in den Auffanglagern für die unbegleiteten Minderjährigen unmittelbar an der amerikanischen Grenze einfach katastrophale sanitäre Zustände waren. Und auch das ist thematisiert worden. Und dann hat Biden einen ganz eleganten Schachzug gemacht. Okay. Er hat alles der Kamala Harris übergeben. Und das war insofern elegant, weil eine Frau, und die Kamala Harris ist klar, aber sehr empathisch und auch sehr glaubwürdig. Und die ist ja selber ein Kind von einem Einwandererpaar. Das heißt, das kommt einfach viel besser an. Und da sind auch schon erste Schritte getätigt worden, damit die Kinder, die unbegleiteten Minderjährigen, zumindest unter menschenwürdigen Bedingungen die Zeit da sein können, gescheit zum Essen haben, Gesundheitsversorgung haben und das Nötigste haben, damit sie ein menschenwürdiges Dasein jetzt fristen können, bis eben geklärt ist, wie wann was. Und ich meine, es ist eine Zwingsituation mit den Einwanderungen. Wenn er zu viel aufmacht, in der Zahl, dann öffnet er die Flanke gegenüber den Republikanern, dann kriegt er Schwierigkeiten bei anderen Dingen im Kongress, weil das ist ja immer ein Tauschgeschäft. Wenn er zu restriktiv ist, steigen ihm die eigenen Leute auf die Füße. Also da hat er noch ein bisschen nachzujustieren, aber das wird er angehen müssen. Und last but not least, das Thema White Terrorism.
Ja.
Also 15 Jahre hat der islamische Terrorismus alles dominiert. Mhm. Und jetzt gibt es halt seit einigen Jahren aus verschiedensten Gründen den rechten Terrorismus. Das ist ein echtes Thema. Ja, das ist ein echtes Thema. Das ist auch ein Generationenthema. Mhm. Ja, und da steht er innenpolitisch.
Ich habe jetzt mal ein paar Fragen, die ich dazu habe. Also das mit diesen 100 Millionen Impfdosen, was du gesagt hast, ja, ich sag mal, ich gehe mal davon aus, dass die Ware ja schon zu Trump-Zeiten bestellt wurde, weil man die ja in 8 Wochen ja auch nicht besorgen kann. Mhm. Insofern würde ich sagen, mag das vielleicht nicht allein sein Verdienst sein, mit dieser, sofern man bei der Impferei überhaupt von dem Verdienst reden kann. Ja. Also ich denke mal, das hat Trump schon bestellt. Was mich persönlich immer erstaunt ist, er wird ja oft in den Medien dargestellt, wo er meiner Ansicht nach kleinen Kindern oder Kindern also komisch nahe kommt. Also da sieht man ihn, da drückt man ihn so in den Bereich des Pädophilen. Mhm. Ich muss sagen, nur kann man sagen, okay, das ist Framing, aber ich würde sowieso nie ein Kind so küssen und schon gar nicht ein fremdes Kind. Mhm. Das mit dieser Häufigkeit, ist da was dran? Also gewisse Medien drücken ihn ja so in den Bereich des Pädophilen. Mhm. Ist da was dran? Weil ich meine, so ungeschickt kann man gar nicht sein, dass man dauernd irgendwelche Kinder so komisch anfasst. Also wie siehst du das?
Also ich glaube es nicht, dass er pädophil ist. Aber was er ist, ist ein Fettnäpfchenkaiser. Ja. Er ist echt ein Fettnäpfchenkaiser. Das ist ja das Verwunderliche, in den 3 Monaten, keine Ahnung, wer ihm da zur Seite steht. Vielleicht die Jill, seine Frau, die ihm auf die Finger klopft, dass er keine Blödheiten macht. Also er hat à la Prinz Philipp im Übrigen. Ja? Ja. Also die zwei sind total ähnlich, was Fettnäpfchen angeht. Da gibt's Memes und. Also der hat wirklich manchmal eine Art, wo du sagst, komisch nahe kommt, ja, da denkst du, hallo, hat der kein Distanzgefühl, ja, es gibt, kann sie nicht machen. Ja, ja. Das kann komisch rüberkommen, ja. Und der hat, also, das ist im Übrigen auch ein Punkt, ja, wo die Kommentatoren bei der Rede gesagt haben, erstaunlich, der hat eigentlich keine Fettnäpfchen geliefert in den 3 Monaten. Ich meine, das ist jetzt keine Auszeichnung. Ja. Aber das ist schon erstaunlich. Ich möchte noch replizieren auf das Thema Impfen. Da haben wir beide eine differenzierte Haltung dazu. Du hast recht, natürlich. Ja, klar, er hat das fortgeführt. Aber was er gemacht hat, ist, der hat beinhart Impfnationalismus gemacht. Er hat gesagt, keine einzige Ampulle geht hinaus. Ja, und was gemacht worden ist von seinen Leuten, ist einfach die Leute zu couragieren, zu ermutigen, zu informieren. Das ist nämlich klar zu sein in der Botschaft. Das darf ja jeder aussuchen. Geste gehst nicht, aber zumindest sollst du ein Informationsangebot haben, wo du dann selber dich informieren kannst und dir deine Meinung bildest und deine Entscheidung triffst.
Also ich meine, wenn man so wie früher halt auch, wer sich impfen lassen möchte, soll sich impfen lassen, ist doch gut. Ja? Also, aber die anderen, ja, sagen, brauche ich nicht, ich vertraue meiner eigenen Immunabwehr. Ja? Und die Angst der Geimpften vor den Nicht-Geimpften ist sowieso nicht nachvollziehbar. Wenn ich schon geimpft bin, warum soll ich Angst haben vor den Nicht-Geimpften? Aber das ist jetzt nicht unser Thema heute.
Ja, ja.
Aber ich komme nochmal zurück. Orientieren wir uns mal an den Gesetzen des Universums. Ja, wie im Kleinen, so im Großen, wie innen, so außen. Und da muss ich mal ganz klar sagen, also wenn ich mich so ungeschickt verhalte, dass ich fremden Kindern so nahe komme, und wenn ich darauf jetzt eins der Gesetze des Universums ansetze, dann fällt es mir schwer, sagen, das ist nur ungeschickt. Also wenn ich jemanden sehe, der die Kinder so angrapscht, dann würde ich sagen, Junge, du tickst nicht ganz richtig oder geh mal zum Psychologen. Aber so geht es ja gar nicht. Ja. Also und deswegen habe ich in der Tat wegen Angst, ob wie der denn wirklich so tickt. Ja. Also ob das.
Das wissen wir nicht. Wir können ja nur beobachten.
Ja.
Wir können lesen, wir kriegen Meinungen letztlich, um uns selbst eine Meinung zu bilden. Ja. Ja. Ich kenne niemanden aus meinem durchaus erlauchten Kreis an Wissenschaftskollegen, die mit ihm persönlich zu tun hatten. Mhm. Und das ist bei amerikanischen Kolleginnen und Kollegen gar nicht so unwahrscheinlich, weil die ein anderes System haben im Zusammenspiel zwischen Politik, Politikberatung und Universität. Ich kann nur sagen, ich habe nichts gehört. Ich kann es auch nur aus zweiter und dritter Stimme sagen. Ich bilde mir meine Meinung. Und wie gesagt, ich kenne ihn als Fettnäpfchenkaiser. Ja, und dann kommen solche Bilder, dann wird das, wie du richtig sagst, es wird geframed und dann kommen die Zweifel. Und dann fängt man an, Fragen zu stellen und sagt, denkt der nicht, was das sein kann?
Also ich meine, ich bin jetzt auch unterwegs und liebe auch Kinder, aber von mir wirst du nicht ein einziges Bild finden, wo ich auch nur ansatzweise einem Kind so nahe komme. Also wie komme ich denn dazu? Ja? Also das ist wirklich übergrifflich. Aber lass uns mal noch auf ein anderes Thema eingehen. Die Medien sagen, jetzt hätte Trump 4 Jahre Frieden gehabt und keine kriegerischen Auseinandersetzungen gemacht, wie noch kein anderer Präsident zuvor. Und jetzt haben wir 100 Tage Biden und jetzt fallen die Bomben wieder. Was sagst du denn?
Welche Bomben fallen?
Also irgendwelche kriegerischen Handlungen würden wieder starten. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der Außenminister.
Nein, also es ist jetzt, ich glaube, es hat gestern oder heute der Abzug aus Afghanistan begonnen. Das ist ja etwas, was Trump initiiert hat durch die Verringerung der Truppen. Hat im Übrigen auch Obama gemacht, aber der Obama hat etwas gemacht, was auch Clinton gemacht hat. Ja, wir vergessen das alles nur. Clinton hat im Kosovo Warfare gemacht, das heißt, er hat ein sogenanntes Surgical Strikes, chirurgische Angriffe gemacht, sprich alles von oben, keine Boots on the ground, weil das hätte er nicht verkaufen können. Der Obama hat das kultiviert mit dem Drohnenkrieg, vor allem in Afghanistan. Und Biden hat das finalisiert, so muss man es richtig sagen, was Trump meiner Meinung nach durchaus richtigerweise in die Wege geleitet hat, nämlich den Abzug von Afghanistan. Richtig, und da kann ich nur sagen, keiner der außenpolitischen Berater hat je sich das Leben von Alexander dem Großen angeschaut, hat je gelesen, die Unterlagen, die öffentlich zugänglich sind, über den Afghanistan-Feldzug der Sowjets. Da hätte man wissen müssen, das ist von Hause ein Unternehmen, das zum Scheitern verurteilt ist. Dort sind alle gescheitert.
Ja, es gibt einfach gewisse Regionen, da kannst du...
Da kannst du nur verlieren.
Ja.
Also da zieht er ab. Die USA haben nicht erst bitte seit Biden, sondern meiner Meinung nach seit Bush Senior, das ist seit 30 Jahren, ein riesig großes konzeptionelles Strategieproblem. Okay. Und zwar war, ich erinnere mich, das war ein Kollege von mir, der mal gesagt hat, the strategy was to have no strategy. Tja. Also keine Strategie zu haben, war die Strategie. So ein bisschen kalter Krieg, ein bisschen Liberalismus. Man merkt das auch daran, und ich komme dann gleich zur praktischen politischen Auswirkung. Man merkt das auch in den universitären Zirkeln, die normalerweise die Thinktanks sind, ja, um solche neuen konzeptiven Überlegungen anzustellen, die weit über War Against Terrorism hinausgehen. Das ist keine Strategie. Ja. Die ist tot. Die Konzeptdebatte ist vollkommen schlafend und das ist jetzt dramatisch. Weil nämlich sich eine Planlosigkeit zeigt. Und ich sage noch einmal, ohne dass ich das jetzt werte, wenn das San Marino oder Liechtenstein passiert, sagt man, blöd gelaufen. Ja, ist aber nicht so schlimm, es gibt ja eh genügend rundherum. Wenn das den USA passiert, dann ist das brandgefährlich. Weil was die momentan tun, eigentlich nicht momentan, sondern sondern schon seit längerem, ist, es gibt nur einen natürlichen Feind und das ist China. Du kannst Bibliotheken über China lesen. Ja, es gibt in den USA China-Expertinnen und Experten zum Saufüttern, so viele. Ja, ja, natürlich. China ist aus mehrerlei Hinsicht in der 244-jährigen Geschichte der USA ein Kontrahent. Größte Volkswirtschaft, hat den USA in Asien den Regionalmachtstatus abgelaufen, hat eine völlig andere Zeitachse im Blick. Ja. Größte Volkswirtschaft, globaler Player und im Technologiebereich führend. So, und da ist halt zu riesigen Verschiebungen gekommen. Aber es gibt schon zwei Bereiche, wo Koexistenz alternativlos ist. Mhm. Atomwaffen und Klimawandel. Mhm. Sonst hast du nämlich Co-Zerstörung. Mhm. Und das sind alles Faktoren, wo keine Konzepte da sind. Ja? Man muss sich vorstellen, China denkt, ich weiß noch, ich habe die erste Defense Strategy gelesen, ich dachte, das wäre ein Tippfehler, die reden da 50 bis 70 Jahre. Die haben ganz andere Zeitachsen. Wenn die USA über 10 Jahre reden, dann ist das schon super lang. Ja? Also da hakt es ganz massiv. Ja, da hakt es ganz massiv. Es gibt kein Konzept für den Mittleren und Nahen Osten, außer dass man Proxy Wars führt. Ja? Sprich, man hat Stellvertreter, die man halt mit Waffen und mit Geld füttert, aber Konzept ist da nicht dahinter. Und der Plan, den Biden, den Trump, den Wirtschaftsplan, den der vorgelegt hat, der war so schlecht nicht. Mhm. Ja, es war halt nur ein Bereich, der hätte noch anderes dazu gebraucht. Ja. Ich meine, es ist auch völlig ungeklärt, meiner Meinung nach, wie das Verhältnis USA-Europa weitergehen wird. Mhm. Ja, also die werden nicht weiter füttern. Ja, wenn keine Sicherheitsinteressen da sind, werden sie nicht weiter füttern. Ja. Mhm. Es ist zum Beispiel ein Thema, das überhaupt nicht angetönt wird, weder in Europa noch in den USA, ist einmal die NATO zu hinterfragen auf ihre Existenzberechtigung.
Stimmt, ja.
Okay. Ja, müssen wir mal, es heißt ja nicht, dass man sie in die Tonne tritt, aber man sollte mal fragen, anstatt da eine Drohkulisse in den baltischen Staaten und in der Ukraine mit aufzubauen.
Ja.
Ja, es ist das Verhältnis zu Russland nicht geklärt, außer dass ein Sanktionstheater und Festival stattfindet seit Jahren. Ja. Aber das ist keine Strategie. Ja. Und allein an dem Beispiel, und da könnte man natürlich noch detaillieren, wie geht man mit Afrika vor und so weiter. Wie geht man maritim vor? Wie schaut es mit den Lines of Transportation zum Beispiel aus? Ja, also das ist wahre Strategie. Ja, dass wenn so ein Theater im Suezkanal stattfindet, dass halt so ein Wastel, ein Dicker, den tagelang blockiert, dass nicht solche Dramen sich abspielen. Also das sind, wenn man dann wirklich auf die Landkarte hinschaut und sich in die Karte reinschaut und das ist Geostrategie, das ist Geopolitik und das ist Geoökonomie, dann reicht eine Amtszeit bei weitem nicht aus, weil es konzeptiv jetzt, ich behaupte, habe gute Gründe dafür, seit 30 Jahren kein wirkliches strategisches Konzept gibt. Das gestaltend ist. Ja? War against Terrorism ist kein Gestaltungskonzept, ist ein Vernichtungskonzept.
Ich meine, andererseits denke ich gerade an Deutschland, ja, und da hat man dann ja noch mehr den Eindruck, dass sie ja noch nicht mal wissen, wie man das schreibt, Strategie.
Ja. Naja, der Begriff Strategie hat in Europa, das ist ein eigenes Thema, eine völlig andere Bedeutung als in den USA. Ja. Da gibt es schon sprachlich große Differenzen und es gibt vom Gesamtzugang, bis auf die Briten, die hatten immer eine Strategie, gibt es in Kontinentaleuropa nicht wirklich eine Strategie. Ja. Wenn wir über irgendeine European Security Strategy lesen, dann ist das in Wahrheit ein Policy Paper. Ja. Ja? Das heißt, es ist eine politische Leitlinie, aber nicht eine Strategie im Sinne eines Konzeptes, das gestaltet. Das Policy Paper ist die operative Ausführung. Ja, alleine da in der Begrifflichkeitswelt, ja, gibt es so viele Unstimmigkeiten und sprachliche Ungenauigkeiten. Ja. Also da möchte ich niemand jetzt einen Vorwurf machen. Und Ja, man ist ja bescheiden geworden, will ich mal sagen, was strategische Dinge angeht.
Aber wir gehen nochmal zurück auf die USA.
Ja.
Und du hast ja schon auch gesagt, dass du auch spirituelle Aspekte einbringen wolltest. Ja, und ich denke, dass in der Welt ist viel Bewegung und ich denke, dass auch in den USA viel Bewegung sind. Da schon irgendwas in den Sternen
also, entdeckt. Na, es liegt ein großer Hase im Pfeffer, energetisch. Ja. Ja. Es ist so, die Grundfrage lautet, und da verwebe ich schon und verheirate schon, das Thema Spaltung, ja, die gesellschaftliche Spaltung. Die Grundfrage ist, wie kommt man aus der Nummer raus? Das ist jetzt sehr salopp gesagt und sehr unspirituell. Spirituell ist es beantwortbar, das ist ein ganz tiefgehender Bewusstseinsprozess. Und damit steht und fällt alles, was in den USA in Hinkunft geschehen wird und was die tun können werden. Ja? Und wenn die das schaffen, sozusagen auch Vorreiter im Bewusstseinswandel zu sein, und es kommt gleich dazu, dann haben die Nase vorne. Aber nicht jetzt als Political Player oder als Global Player, sondern als Energiekörper. Ja? Spirituell ist die Bevölkerung weiter als in Europa.
Was ist sie weiter?
Spirituell ist sie weiterentwickelt als in Europa. Ja. Spannend wird folgende Situation, wo wir keinerlei Erfahrung haben. Ja? Wir haben 2022 im Februar dann exakt, während bis 2023 sich ziehend, den sogenannten Pluto-Return.
Ja.
Pluto ist die Transformationsenergie schlechthin, und zwar zwingend, in die Tiefe gehend, schmerzhaft. Ja, da bleibt kein Auge trocken. Da kannst du dich auch nicht drücken davor. Ja? Das heißt, was jetzt passiert ist, momentan haben die Zeit, ein bisschen Luft zu holen. Ja? Weil die Energien gehen natürlich dorthin. Natürlich machen Energien gewogen, aber wir wissen, Energien, Planeten sind Quantenfelder, sind Energiefelder, die Potenziale eröffnen, und damit gehen Menschen in Resonanz. Das ist ein bisschen andere Erklärung für Astrologie, wie sie funktioniert. Wir haben diesen Pluto-Return, das heißt, wo der laufende Pluto exakt am Geburtspluto der USA steht. Jedes Land hat auch ein Geburtshoroskop. Ja, das passiert nach 245 Jahren. Ja, haben wir keine Erfahrung. Warum? Weil es kein Land gibt, wo wir die 245 Jahre Existenz plus das dazugehörige Geburtshoroskop haben. Ja. Alle Staaten, die wir jetzt haben, sind alle danach gegründet worden. Ja, ich rede nicht über das Osmanische Reich, über das Habsburger Reich, über das Deutsche Kaiserreich, darüber rede ich nicht. Ja, sondern alleine, wenn wir uns Österreich anschauen, haben wir drei Gründungshoroskope, drei mögliche. Bei Deutschland mindestens ebenso viele. Bei den USA ist es sehr, sehr klar, da gibt es ein Gründungshoroskop und wir können das bewerten. Also der Pluto Return findet statt im zweiten Haus. Das ist Besitz, das ist Selbstwert, das ist das gesamte Wertsystem, das ist natürlich das Geld- und Finanzsystem. Da sind aber alles Außenaspekte. Pluto geht auf den inneren Wandel. Ja, es geht um die innere Wertigkeit, um den Selbstwert als Mensch, als Bevölkerung, weil wir haben nicht den Pluto genau in Opposition zum Mond stehen. Der Mond steht in der mundanen Astrologie fürs Volk. Ja. Also da sind so viele Dinge, die angezündelt werden, wo wir keine Ahnung haben, wir können nur raten.
Ja.
Mit alten Erfahrungen uns versuchen, drüber zu retten. Aber das geht im Kollektiv in die tiefsten Tiefen. Und wir reden über Leichen im Keller. Und der amerikanische Keller ist voll von Leichen aus der Gründungsgeschichte, aus der Bürgerkriegszeit und auch aus der Zeit bis heute. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja, das heißt, es wird sehr reinigend sein, das Energiefeld tränenreich, schmerzhaft, zwingend, weil es eine grundlegende innere Erneuerung geben muss. Ja? Und das wird super spannend werden. Ja? Das wird super spannend werden, weil Etwas, was viele vergessen, der Tag der Angelobung, der 20.01.2021, war energetisch ein Burner. Ja, hochaggressiv, mit viel Gewaltenergie drinnen. Und dann haben alle gesagt, mir ist ja nichts passiert an dem Tag. Ja, du hast Astrologie nicht verstanden, sage ich dann immer. Die Energie hat sich Biden mit seinem Team und dem gesamten Land in die 4 Jahre seiner Präsidentschaft mitgenommen.
Okay.
Das heißt, wann immer Energien über bestimmte kritische Punkte laufen von dem Tag, man nennt das, die triggern dann an, dann ist das Potenzial da, dass halt was an die Oberfläche schwamm. Und ich habe selber Pluto am EC erlebt, das ist eine Wahnsinnsenergie. Du kommst nicht aus.
Okay.
Du kommst einfach nicht aus. Ja. Und der Sinn ist einfach dieses Läutern. Der Phönix aus der Asche wäre ein schönes Symbol, ein schöner Archetyp dafür. Ja, die Leute schauen aber nur am Phönix hin, auf den Feuervogel, aber die Asche wird immer dezent irgendwo nach hinten verschoben. Und da sind die USA erst am Beginn. Ja. Mhm. Und welche Entsprechungen kommen können, man kann wirklich nur raten, wenn man ehrlich ist.
Naja, sind wir mal gespannt, ja.
Und das ist, es geht um einen Bewusstseinswandel, es geht um Chancengerechtigkeit, es geht um Mitgefühl, es geht um Mitmenschlichkeit, also um urmenschliche Werte, dass die wieder in den Vordergrund kommen und nicht nur ein Hello, nice to see you an der Oberfläche.
Naja, ich denke, das ist auch angesagt, dass es mal wieder um was anderes geht als um Happy, nice to see you, ja.
Ja.
Ja, ja. Und denkst du denn, dass der Biden die ganze Periode durchhält? Man sagt mal 78, glaube ich, ist er. Ne? Oder war das auch geplant? Die grundsätzliche Frage.
Also auch da kann man nur spekulieren. Ja, man kann spekulieren. Mein Empfinden und meine Wahrnehmung sagt mir, nein, er dient nicht durch. Und übergibt an die Kamala Harris. Das wäre ja die logische, auch rechtlich vorgesehene Nachfolgerin. Aber bitte mich da jetzt nicht festzunageln. Ich habe kein Faktenwissen dazu. Das ist aufgrund der Energien, aufgrund verschiedener astrologischer Überlegungen. Ich meine, in der Konstellation am 20.01.2021 sind Attentatskonstellationen drinnen, die seinesgleichen suchen. Ja. Also wir wissen, es ist auf jeden Präsident hat man noch versucht, Attentate zu verüben, auch auf den Trump im Übrigen. Ja, das sind die sogenannten Foiled Plots, also die gescheiterten Attentate. Das kann man nicht ausschließen. Ja, also der Pluto Return wird uns alle noch sehr, sehr beschäftigen. Ja, und da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sprechen. Das war die härteste Zeit meines Lebens. Pluto am höchsten Punkt am MC.
Ja.
Das war nicht von schlechten Eltern. Das war echte Erläuterung. Ja.
Wo ist denn Trump abgeblieben?
Naja, noch in Mar-a-Lago, solange sie ihn dort lassen und nicht vertreiben. Aber was ich las, er möchte Richtung New York hinauf, da ist er auch nicht besonders wohl gelitten. Aber der treibt halt im Hintergrund seine Aktionen schon in Richtung 2022 Midterms, damit man den Kongress mal dreht, seitens der Republikaner. Muss man sehen, man muss das sehen. Es sind so viele Unwägbarkeiten, die man seriös nicht vorhersagen kann. Ja? Mhm. Schau, es genügt, und ich möchte es um Himmels Willen, ich sage das ganz vorsichtig und bewusst, es genügt ein zweiter Fall George Floyd. Mhm. Und wir haben die Leute auf der Straße. Mhm. Und wenn die Leute auf der Straße sind, das weiß man aus unzähligen Untersuchungen, du kriegst sie nicht mehr zurück. Mhm. Und dann ist dieser Effekt, ja, jetzt sind eh schon so viele tote Farbige. Und jetzt gibt es schon diese Bewegung MeToo und jetzt gibt es schon das Urteil in dem George Floyd-Prozess. Und jetzt gibt es schon das und es wird immer noch nicht besser. Also wir müssen aufstehen. Mhm. Ja. Und das kann ganz gut möglich sein, dass da was kommt. Gott, weiß ich nicht. Das kann aber auch wirtschaftlich was sein. Ja? Braucht nur mal die Spekulationsblase an den Börsen platzen und wir haben ein zweites 2008.
Mhm.
Ja? Ja. Das sind so viele Unwägbarkeiten drinnen. Ich meine, diese typisch komplexe Lage, da kann es keine endimensionalen Antworten geben. Also was ich annehme, ist, dass wir 22 und 23, weil da auch beispielsweise Deutschland ganz massiv energetisch betroffen sein wird, sehr interessante Jahre erleben werden. Das heißt nicht Krieg oder Unruhen so, sondern Umbruchsjahre. Ja, wo es zu einer Durchlüftung auch kommt, ja, wo der Mief aus den Amtsstuben rauskommt, ja, wo natürlich ja, in der Bewegung Erneuerung eintreten kann. Nur der Mensch ändert sich normalerweise nicht freiwillig. Der braucht energetisch den Booster. Und dafür sind Uranus und Pluto hervorragend geeignet.
Und dafür mag dieses Corona-Thema vielleicht auch initiiert worden sein vom Universum.
Das mag ich nicht ausschließen.
Gut, liebe Andrea, wir sind schon ganz gut voran in der Zeit. Hast du noch irgendeine Prognose oder irgendwas, was wir unseren Zuhörern mitgeben können?
Mit kritischer Distanz Medien lesen. Immer fragen, kann das möglich sein?
Und folge dem Geld, glaube ich, oder wem Dienst, gibt noch einen Spruch. Gell?
Ich glaube, es ist gerade, ich meine, das ist jetzt eine allgemeine spirituelle, energetische Empfehlung. Ich glaube, das Wichtigste momentan ist, in der Beobachterposition zu bleiben und sich nicht emotional in etwas reinreiten zu lassen und zu engagieren, wo man eigentlich, wie es so schön heißt, keine Aktien drinnen hat, sprich, du kannst nichts ändern.
Ja. Immer wieder breit informieren und von vielen Medien anschauen und auch mal den Stand einschalten, ob das sein kann, was da auch
ist. Ja, auch keine Berührungsängste haben mit scheins linken, scheins rechten Medien. Das sind ja alles uralte Zuschreibungen. Ja. Auch sich einmal, wenn der Trump auf Fox auftritt, man kann ja das alles nachhören, sich einmal das geben, ja, und auf sich wirken lassen und sagen, was erzählt man der jetzt? Ja. Und auch, auch bei anderen Dingen immer fragen, wie plausibel ist das?
Ja, richtig, ja. Gut, dann bedanke ich mich für das tolle Interview.
Ich bedanke mich.
Und vielleicht sollten wir mal so eine Analyse nochmal von Deutschland machen demnächst. Und über Strategien nachdenken.
Müssen wir nachdenken. Ich bin da insofern ein bisschen vorsichtig. Ich bin Gast in diesem Land. Ja. Und ich bin da mehr als wohl gelitten. Und das müsste ich mir einfach anschauen.
Okay, ist aber nicht Thema für heute. Vielen lieben Dank und an die Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch einen schönen Tag und auf die nächsten wunderbaren Podcasts, die wir demnächst hier auch online stellen. Viele weitere Informationen und Hintergründe zu den Themen und Speakern stehen für Sie bereit auf unserer Seite www.spirit-online.de.